Vorhang auf, der Podcast vom Landestheater Schwaben in Memmingen. Sekunden des Märchens Aschenputtel begrüße ich Sie ganz herzlich zur 6. Folge von Vorhang auf, dem Theaterpodcast aus dem Landestheater Schwaben in Memmingen. Mein Name ist Thorsten Hamer, ich führe durch diesen Podcast und bin wie viele weitere KollegInnen seit der Spielzeit 22/23 hier in Memmingen und sind wild darauf, für Sie Theater zu machen. Aschenputtel haben Sie gerade gehört in der Inszenierung von Britta Schreiber. Die Musik kommt von Thomas Limpinsel und ich kann Ihnen diese Produktion wärmstens ans Herz legen. Es ist wirklich ganz zauberhaft gemacht für Kinder, aber auch für Erwachsene. Ein tolles, aufspielendes Ensemble mit drei Gästen. Butz Buse, Vanessa Jäger, Benedikt Schulz und natürlich die zwei KollegInnen, die das junge Theater rocken. Delia Bauen und Linda Prinz. Linda Prinz war jetzt schon zweimal bei uns im Podcast zu Gast. Können Sie gerne nochmal nachhören, das letzte Mal in Folge 5. Und wenn ich Ihnen diese Empfehlung ausspreche, denken Sie, naja, der wird dafür bezahlt, dass er gut über uns spricht. Aber wer wirklich Empfehlung geben kann, sind ja die Gäste, die ZuschauerInnen, die bei uns waren. Und die haben wir gefragt. Nach der Premiere von Aschenputtel haben wir unsere kleinsten Gäste einfach mal gefragt, was sie so toll fanden, was... Und hören Sie sich einfach mal an, das spricht, denke ich, für sich.
Mir hat es auch gut gefallen.
Hat es dir gut gefallen? Und was fandest du am besten?
Der Ball.
Eigentlich war alles gleich gut. Ich fand den Prinz am besten.
Den Prinz, warum?
Der war irgendwie witzig.
Was hat dir am besten gefallen?
Als die gesagt haben, die zwei haben geheiratet. Die Aschenputtel.
Ja, das glaube ich. Wie hat es Ihnen denn gefallen?
Super, richtig toll.
Ja, schön. Ihnen auch?
Sehr gut, ja.
Ja, sehr gut. Und glauben Sie, dass das auch ein Stück für Erwachsene ist? Erwachsene haben auch Spaß an dem Stück.
Auf jeden Fall, sicher.
Ja, auf jeden Fall. Das war ja, sehr lustig.
Ja, sehr schön. Schön, dass Sie da sind. Danke. Dankeschön. Dann sag doch mal, wie fandet ihr es?
Gut.
Gut?
Sehr gut.
Na, wen fandet ihr besonders toll?
Alle?
Alle?
Ja, ich auch alle.
Ja, schön. Wart ihr das erste Mal hier im Theater?
Nee.
Was habt ihr?
Wir gehen jedes Jahr.
Jedes Jahr?
Ja.
Na, da kann man sich doch mal eine Scheibe von abschneiden. Ach, das war schön. Das war schöne Gespräche. Wir hatten noch viel mehr, aber wir müssen es natürlich ein bisschen reduzieren hier im Podcast. Und mit dieser Märchenproduktion beginnt ja jetzt auch so ein bisschen die Weihnachtszeit. Das Weihnachtsmärchen läutet diese ja immer ein. Zwei Premieren stehen jetzt noch in diesem Jahr auf dem Programm. Am 3. Dezember im Studio die wirklich tolle Komödie Der Vorname in der Regie von Jan-Friedrich Eggers. Und am 9. Dezember dann die Musicalproduktion Brigitte Bardot unter der Regie von Alexander May. Als erstes freue ich mich jetzt ganz besonders auf ein Gespräch mit der Kollegin Laura Roberta Kur. Laura Roberta Kur spielt aktuell in Kasimir und Caroline, die Caroline, und in Transit Werther ist sie dabei. Wird demnächst dabei sein in Ende in Lachen, Premiere dann am 27. Januar 2023.
Vorgestellt die MitarbeiterInnen des Landestheaters Schwaben in Memmingen.
Schön ist, wir haben es ja in petto. Man muss ja nichts produzieren. Wenn man von Natur aus einfach den Flair und den Skill hat, dann ist man einfach unterhaltsam, egal was man tut und sagt. Wenn man sich keine Mühe gibt.
Eine schöne Begrüßung hätte ich mir nicht ausdenken können. Laura Roberta Kur ist bei mir, die Schauspielkollegin, die mit mir gemeinsam auch angefangen hat mit der Saison 2022/2023 am Landestheater Schwaben in Memmingen.
Das ist korrekt. Ich sage immer gern 90% Zitate, 10% Verhaltenstherapie. Aber Schauspielerin kann man auch sagen, also es trifft beides ganz gut, finde ich.
Laura, du bist in deinem Erstengagement.
Ja, das stimmt.
Wo hast du deine Ausbildung gemacht? Wo kommst du her?
Ich komme aus Salzburg in Österreich. Und wie es der Zufall wollte, habe ich meine Ausbildung auch dort gemacht, was ja nicht unbedingt oft stattfindet. Also für die Menschen da draußen, die nicht so genau wissen, wie das funktioniert mit einer Schauspielschule. Es ist nicht so, dass man hingeht und sagt, hier würde ich gern studieren in dieser Stadt, sondern du bewirbst dich im gesamten deutschsprachigen Raum, außer in der Schweiz. Das konnte ich mir nicht leisten, da habe ich mich nicht beworben. Und dann gehst du da überall hin und sagst, oh, bitte, bitte, ich will Schauspiel machen. Und dann sagen die, ja, die 500 anderen Bewerberinnen auch, nein. Und wenn du Glück hast, wirst du dann nach ein, zwei Jahren irgendwo genommen. Und in meinem Fall war das zufällig die Stadt, aus der ich gerade weggezogen war, wo ich mir gerade dachte, no way. Also vielleicht ist als Kontext, in Salzburg gibt es 4 Runden beim Vorsprechen. Und du, also ich bin hauptsächlich dorthin gegangen, weil du in Salzburg nichts zahlst. An so gut wie allen anderen Schulen muss man eine Bearbeitungsgebühr bezahlen, damit man dort vorsprechen kann. Und bei den meisten Schulen liegt die inzwischen bei 50 stattlichen Euros. Da ist man aber noch nicht hingefahren. Das kostet ja auch alles Geld. Also, und in Salzburg kostet halt nichts. Und das konnte man quasi mit einem Besuch bei der Familie kombinieren und dann halt so sagen, hey, ich mache sowas mit Schauspiel, habt ihr Bock? Und ich war tatsächlich schon das dritte Mal in Salzburg. Die ersten Mal bin ich in der ersten Runde rausgeflogen. Mhm. Und dann macht man halt die erste Runde und merkt, okay, war nett, macht die zweite Runde, denkt sich, hey, das fanden sie richtig cool. Macht man die dritte Runde und während dem Auswertungsgespräch für die dritte Runde sitze ich drin und fange plötzlich an, in die Halbdistanz zu starren, weil ich merke, scheiße, die nehmen mich. Oh scheiße, die finden mich wirklich gut. Also so, wenn der eine Dozent anfängt schon zu reden, so von wegen, ja, wir wissen ja, du kommst aus Salzburg und du möchtest nicht unbedingt wieder hierher zurück, aber man hat ja auch dann Ferien und da kann man ja immer wegfahren nach Berlin und wo auch immer du hin willst. Und ich war so, oh Gott, ich will nicht. Und dann habe ich tatsächlich, nicht mal absichtlich, aber offenbar war ich dadurch so affektiert, dass ich in der vierten Runde richtig scheiße gespielt habe. Ich war richtig schlecht. Also, und ein Dozent kam danach, auch nachdem wir aufgenommen waren halt, kam danach zu mir und meinte, es war schon heute gar nicht mal so gut. Und ich so, danke Mann, aber ja, voll, fühle ich. So hat sich das ergeben, dass ich wieder in Salzburg gelandet bin und dort meine Ausbildung gemacht habe, die dann, glaube ich, aber also so, man ist ja immer, man hat so seine Träume und Vorstellungen, was man gerne haben möchte und dann passiert es irgendwie, wie es passiert, so meistens so, wie man es nicht wollte und wie man es nicht geplant hat. Und dann merkt man so mit der Zeit, es war wahrscheinlich gerade richtig so, wie es passiert ist. Und ja, das Gefühl habe ich auch, was mein Studium betrifft.
Weißt du, wie viele Vorsprechen du gemacht hast? Wie viele Runden? Also an wie viele Schauspielschulen du vorgesprochen hast?
Ich glaube, ich war insgesamt 16 Mal Vorsprechen.
Wahnsinn.
Und ich glaube, ich bin auch in fast allen diesen Vorsprechen in der ersten Runde rausgeflogen.
Was hat dich weitermachen lassen?
Die Ermangelung eines anderen Skills. Also.
Du kannst nichts anderes.
Ja, das klingt immer so ein bisschen blöd, wenn man es sagt, aber es ist halt irgendwie, wenn man das Privileg hat, eine Sache zu finden, bei der man merkt, hey, ich finde das einigermaßen gut, wenn das stattfindet und einige andere Leute finden das auch gut, wenn das stattfindet, dann ist es irgendwie fahrlässig, dem nicht nachzugehen. Und ich hatte halt auch das Gefühl, also in den meisten Schauspielschulen, wenn die dich rausschmeißen, auch in der ersten Runde, reden die danach mit dir. Und ganz oft war bei mir nicht das Problem, dass gesagt wurde, Digga, was spielst du da? Komm, werd mal besser, hol mal irgendwie Talent ab und dann komm wieder. sondern es war mehr das Ding von, ja, was du spielst, ist schon einigermaßen okay, aber boah, bist du unsympathisch. Also wir können uns nicht vorstellen, mit dir 4 Jahre lang zu arbeiten, so wie wir dich erlebt haben heute. Deswegen geh mal raus und berühr Gras oder so. Also einfach, weil offenbar dadurch, dass ich selber einfach unsicher war und deswegen mir dachte, gut, ich werde halt jetzt mein Pokerface machen und mit niemandem reden, weil so Smalltalk vor ein paar Jahren noch wahnsinnig schwer gefallen ist, hatte ich halt irgendwie so einen Film und habe auch immer Musik gehört und mit niemandem geredet, habe dann gespielt, das hat mir Spaß gemacht und danach habe ich mich selber wieder zugemacht. Und dadurch dürfte ich so arrogant und so abweisend und kalt gewirkt haben, dass die Leute dort halt nichts anfangen konnten mit mir. Und ich glaube, deswegen hat mich das auch nicht so abgebracht von der Absicht, Schauspielerin zu werden, weil der Konsens war ja bei den meisten, Spielen ist eh okay, das kriegt man hin in 4 Jahren, aber deine Attitude braucht einen Check. So.
Ja, aber ich finde das ja mega spannend, weil man sagt ja immer, ich kann nichts anderes, aber in Wahrheit ist, man kann und man will ja auch nichts anderes.
Ja, das Wollen ist ein mächtiger Faktor dabei. Und ich denke mir halt, also man unterhält sich ja auch irgendwie in diesem Prozess und so viele Leute waren 20 Mal vorsprechen. Ich kenne Leute, die waren 40 Mal vorsprechen. Und da dachte ich mir, ey, solange ich noch irgendwo hingehen kann, werde ich mich weiter anbieten und sagen, check out my swag, ich bin so cool, kauf mein Scheiß, so frei nach dem Motto. Ja. Weil also am Ende des Tages weiß man ja doch schon relativ früh, dass alle Beteiligten nur mit Wasser kochen und dass man sich halt irgendwie denkt, hey, wenn ihr eine Ausbildung anbietet, dann habe auch ich nicht den Anspruch, dort als geborenes Naturtalent hinzukommen, weil das bin ich nicht. Mhm. Also im Gegenteil, ich hatte Riesenprobleme mit dem Schauspiel, im Grunde auch mein ganzes Studium über. Also ich weiß nicht, wie es dir da zum Beispiel ging, weil ich auch schon von Leuten anderes gehört habe, die dann nach einem Jahr Studium dachten, hey, ich habe eigentlich rausgefunden, was ich machen möchte. Gib mir mal eine Bühne, gib mir mal was zu spielen.
Ja. Nee, bei mir war es auch anders. Also bei mir war es auch so, dass das Studium hat mir, also richtig gelernt habe ich den Beruf erst im Beruf.
Mhm. Das habe ich auch schon ganz, ganz oft gehört, dass man irgendwie im Studium noch so damit beschäftigt ist, irgendwie mit sich selbst klarzukommen, so ganz blöd gesagt. Also so, ich für mein Gefühl hatte krass Glück, dass ich noch, also im letzten, wirklich in den letzten Wochen kurz vorm AFO, habe ich gefühlt noch mal schnell beigebracht bekommen in einem Crashkurs, wie Schauspiel funktioniert. Weil ein Dozent, der bei uns war, dankenswerterweise, Shoutout to Boris Ostern, bester Mann überhaupt jemals, der hat mir gesagt, als wir einen Monolog gearbeitet haben, du hast keine Ahnung, was du machst, oder? Du weißt nicht, wie man einen Monolog spielt, oder? Und dann hat er mir wirklich so technisch, körperlich ganz grundlegende Sachen gesagt. Und wenn du so atmest, dann sieht es so aus, als hättest du einen neuen Gedanken. Und dann erst kannst du weiterreden. Und wenn man das mal plötzlich so technisch runtergebrochen kriegt, ist man so, ja, stimmt.
Sag ganz kurz, weil du eben AFO angesprochen hast, unseren HörerInnen, was ist ein AFO?
Genau, also ich glaube, früher hat man es noch IFO genannt.
Ja.
Da war es das Intendantenvorsprechen. Das hat man jetzt auch vor ein paar Jahren gefühlt, erst ein bisschen angeglichen und nennt es jetzt AFO. Das ist das Absolventinnen vorsprechen, also wo quasi von den staatlichen Schauspielschulen im deutschsprachigen Raum wieder die Abschlussjahrgänge quasi mit einem Programm aus Monologen, Duos, Szenen und Songs quer durch Deutschland fahren und da ein Programm präsentieren. Da werden quasi IntendantInnen, aber vornehmlich DramaturgInnen oder auch Leute aus der... Wer kommt denn da noch alle so, auch teilweise aus der Verwaltung, werden da Leute einfach eingeladen, um sich genau die Leute anzugucken, die jetzt quasi in Theater Deutschland frisch auf den Markt kommen. Also es ist eine riesige Fleischbeschau quasi. Und es findet, glaube ich, statt jährlich in München, Neuss und Berlin und eben in dem Heimatort quasi. Also wir waren auch noch in Salzburg zusätzlich. Das ist, was da passiert bei so einem AFO.
Und ist bei dir bei dem AFO jemand, kam da Christine Hof oder Alexander May zu dir?
Ja, Christine war tatsächlich bei uns in Berlin, was glücklicherweise auch eines der besseren AFOs war, das ich gespielt habe, weil ich tatsächlich die ganze Reise über krank war und auf Aspirin-Komplex, was sehr lustig war auch tatsächlich, aber das war halt irgendwie unsere letzte Station und dadurch war es halt irgendwie nochmal so ein gemeinsames Fest. Mhm. Wir haben auch viel gemeinsam musiziert und auch irgendwie, es war nicht nur ein Monolog nach dem anderen, sondern wir waren alle immer gemeinsam auf der Bühne und haben das Ding gemeinsam gerockt. Schön. Und es war richtig, richtig schön. Und so habe ich dann im Dezember, also November ist so AFO immer rum, also auch jetzt findet es wieder statt. Und ich habe dann im Dezember die Einladung bekommen für das Vorsprechen hier in Memmingen.
Mhm. Was hast du vorgesprochen in Memmingen?
Was vorspreche, also so, ich habe nicht wirklich viele Monologe gearbeitet in meinem Studium, deswegen ist das Repertoire nicht so besonders groß. Ich habe Luise vorgesprochen aus Kabale und Liebe, weil ich ein riesen Schiller-Fan bin und mir dachte, man will ja immer ein bisschen... das mitbringen, wo man denkt, das könnte den Leuten dort gefallen. Und ich dachte mir halt, hey, Memmingen ist eine relativ kleine Stadt, das ist ein relativ kleines Haus. Ich habe fast nur Männerrollen in meinem Repertoire, bastle ich doch mal eine Frau zusammen. Und deswegen habe ich Luise vorgesprochen. Und weil ich die auch mag, Luise ist cool, Schiller ist cool. Die habe ich vorgesprochen. Ich habe Fräulein Else vorgesprochen. eine Adaption von einem Stück von Schnitzler, aber halt nicht so, wie sie im Text steht, sondern eine wahnsinnig abgefuckte Version, die Pizza isst und einfach am Anfang nur deklamiert, wie schön sie ist. Mhm. Also das mag ich auch immer noch sehr gerne, den werde ich auch hoffentlich bald wieder spielen können. Und ich habe vorgesprochen, Trini aus die ganzen Wahrheiten.
Ist ja lustig, das ist auch mein
Vorsprechmonolog. Ach, deiner auch? Ja, Tobi hat den auch vorgesprochen. Hunden, ne? Ja, genau. Ja, das ist halt ein Klassiker, wo ich auch gar nicht wusste, dass der so bekannt ist, aber offenbar hat jeder und seine Mutter Trini vorgesprochen. Ja. Aber ja, der macht halt einfach ein bisschen Spaß und es ist halt, ich habe das Gefühl, wenn du so 1% Grundcharme hast auf der Bühne, dann kannst du dich auch einfach hinstellen und diesen Trini-Monolog erzählen.
Absolut, ja.
Also und das ist halt schön, wenn man was in der Tasche hat, was relativ unaufwendig zu spielen ist, aber irgendwie einen Kontakt mit den zuschauenden Personen herstellt.
Absolut, ja.
Und dafür ist Trini halt echt, also ich sage jetzt nicht, macht jetzt nicht so hier ihr Menschen, die ihr das vielleicht hört und vorsprechen gehen wollt, macht nicht alle Trini. Also so generell, ja, es gibt diese Monologbücher mit 50 oder 100 oder schieß mich tot Monologen, die haben wir echt schon jetzt ein paar Mal gesehen.
Ja. Und das unser Stück, die ganzen Weiten, ist auch echt toll zu lesen, übrigens. Ja. Da sind auch einige Monologe drin.
Ja, generell. Es gibt viel Material, viele Stücke, viel Theater.
Lass mich kurz darauf eingehen, dass du hauptsächlich Männerrollen im Repertoire hast. Warum?
Ich habe das Gefühl, das ist so eine kleinere Problematik. Oder ist es eine Problematik? Es ist gewachsen im Grunde schon im Beginn meines Theaterkonsums. Ich habe irgendwie so mit 13 angefangen, regelmäßiger Theater zu gucken. Und irgendwie in meiner Auffassung habe ich mir hauptsächlich Männerrollen angeguckt und die männlichen Schauspieler beobachtet und dachte mir halt immer, boah krass, das möchte ich auch machen, das möchte ich spielen. Ich möchte einen Kostja spielen aus der Möwe. Ich möchte hier in Kafkas Schloss, möchte ich die Gehilfen sein, weil die so eine lustige Dynamik haben zusammen. Ich möchte, also es war halt immer, dass man auch wenn man Stücke liest, also so, keine Ahnung, als mein Lieblingsstück ist Don Carlos. Da möchte ich die drei Männerrollen spielen, die da wichtig sind. Ich möchte Carlos spielen, ich möchte den Marquipose spielen und ich möchte seinen Vater spielen. Also so in meiner Vorstellung von Theater und auch von wie Theater auf der Bühne funktioniert, war halt für mich das, was die männlichen Kollegen gemacht haben, immer das, was ich mir vorgestellt habe. Mhm. Und darin war ich irgendwie so unbeirrt, dass als ich dann gesagt habe, so nach meiner Schulzeit, ich gehe jetzt vorsprechen, hat mich dann erstmal so eine ältere Kollegin an die Hand genommen und gesagt, du weißt aber schon, dass du jetzt besser andere Rollen vorbereiten solltest, weil es kommt bei vielen Schulen noch nicht so gut an, wenn du da als eindeutig weiblich gelesene Person auftrittst und einen Franz Mohr und einen Kostja und keine Ahnung, nur Männer vorsprichst, weil es ja irgendwie auch zumindest vor 6, 7 Jahren hatte ich das Gefühl, war es noch ein bisschen anders, dass da so, also bei mir einfach eine krasse Dissonanz herrschte, was ich mir vorgestellt habe, was ich in diesem Beruf machen möchte und was dann vielleicht an einem Stadt- oder Stadttheater von mir erwartet wird, was ich für Rollen spiele. Weil irgendwie vor allem in klassischen, also modernere Stücke kann man eh immer ein bisschen außen vor lassen, weil da passiert ja gerade auch wahnsinnig viel. Aber vor allem, was so klassische oder klassischere Stoffe betrifft, ist ja relativ eindeutig oft, welche Themen und welche Konflikte den weiblichen Figuren zugetragen werden, nämlich hauptsächlich verliebt sein und dann sterben. Mhm. Und bei den Männern war halt einfach ein bisschen mehr los. Und also es ist halt einfach so, diese oft präpotenten Charaktere, die irgendwie glauben, sie hätten Gott und die Welt verdient, das macht halt einfach auch ein bisschen mehr Spaß, sowas zu spielen, als das andere.
Aber ich glaube, es wird auch Zeit, dass man das mal so macht. Also ich finde das, weil ich finde irgendwie, weil es ist lustig, wenn du mit 13 angefangen hast, Theater zu gucken und dir fallen die Männer auf, was liegt ja nicht nur daran, dass das alles bessere Schauspieler waren, sondern im Gegenteil, sondern die Rollen waren einfach besser. Und deswegen ist das auch das Problem am Theater immer noch. Also wenn man klassischere Stoffe macht und man besetzt wirklich so, wie es mal ursprünglich gedacht war, haben die Frauen kaum was zu spielen, außer wie gesagt lieben.
Und sterben und Mütter sein, wenn sie ein bisschen älter sind. Und dazwischen bist du mal arbeitslos, weil es gibt keine Rollen für dich.
Ja.
Und das ist schon, also so, da hatte ich auch während meiner Vorsprechzeit echt zwischendrin wahnsinnig schlechte Laune, weil ich mir dachte, also weil mir das, ich glaube, mir war wahnsinnig lange nicht klar, dass ich eine Frau bin in dem, was es sozial impliziert. Also ich habe schon mal geguckt, welche Geschlechtsteile sind rausgewachsen, das war mir schon klar. Aber was das irgendwie in einer Gesellschaft für mich bedeuten kann, nicht muss, aber kann, und auch was das in in diesem Berufsfeld für mich bedeuten kann, nicht muss. Also sieht man ja auch hier, wo mir dankenswerterweise in meiner ersten Premiere, die ich hier gespielt habe, war es mir zugetan, dass ich den Werther verkörpern durfte. Was halt, also wo mein 13-jähriges Ich wahrscheinlich ausgerastet wäre vor Freude drüber, weil es ist halt genau das, was ich damals schon immer machen wollte. Ein total egozentrischer, leicht narzisstischer Lappen, der sich wahnsinnig leid tut und dann zwischendrin so drei Nervenzusammenbrüche hat. Ja. Das macht einfach Spaß.
Es ist wirklich großartig. Also ich kann nur empfehlen, jeden sich den Transit Werther anzusehen, mit Laura Roberta Kur unter anderem.
Ja, der ist
Rolle von Werther, das ist wirklich toll.
Der ist gut geworden. Also so, vor allem jetzt, wo man ein paar Vorstellungen gemeinsam gespielt hat, auch mit der wunderbaren Florina Schlegel und dem herrlichen Tobias Loth. Also so, wo man merkt, so je mehr Vorstellungen man spielt, desto mehr ist auch das Publikum dran. Man merkt richtig, dass das in diesem schönen, kleinen, heimeligen Studio echt eine Nummer ist, die man da gemeinsam durchballert und erlebt und fühlt. Und das, also auch heute Vormittag haben wir wieder gespielt. Ich habe auch immer noch schön die gegelten Haare davon. Das ist echt ein feines Stück geworden. Und ich freue mich auch jetzt, dass die Vorstellungen so gut besucht sind gerade, weil es schon auch was macht, wenn du quasi... Klar, wir drei können uns einen abspielen. Wenn nur drei Leute drin sind, dann wird die Energy wahrscheinlich nicht so gut sein, wenn da irgendwie 20, 30, 40, 50 Leute drin sind, die da sind. Und das ist, Publikum ist nicht zu unterschätzen. Theater spielen ohne Publikum, da können wir alle zu Hause bleiben.
Das ist richtig. Also, alle schön fleißig Karten kaufen.
Yay.
Doch, jetzt ist dein erst angesprochen. Hast du dir das so vorgestellt? Oder sagen wir mal so, was waren deine Vorstellungen und was hat sich...
Also, sagen wir so, ich habe mit 15 angefangen, den Jugendclub am Salzburger Landestheater zu besuchen und habe dort eine wunderbare Schauspielerin kennengelernt, die, als sie auch nur annähernd davon Wind bekommen hat, dass ich das beruflich machen möchte, hat sie mich zur Seite genommen und bei einem Kaffee und einer Mehlspeise mir davon erzählt, wie schrecklich sie diesen Job findet. Also sie spielt gerne und sie probt gerne, aber für das Sozialleben hat sie mir das als den Tod beschrieben. So, man zieht alle paar Jahre um, weil sich das Engagement wechselt. Man ist in 99% der Fälle getrennt von der Familie, von ihrem Partner. Man ist quasi allein in einer Stadt, die man nicht kennt und quasi darauf angewiesen, dass man seine sozialen Kontakte, weil man sonst auch nicht viel Zeit hat, innerhalb von diesem Theaterbetrieb pflegt, mit denen man aber auch immer halt zusammenarbeitet, wo man halt quasi immer eingekesselt ist auf einen kleinen Punkt. Und sie hat mir viel auch von Theaterstrukturen erzählt und was da alles schiefgehen kann und meistens auch schiefgeht. Das heißt, ich hatte einen sehr nüchternen Blick von Anfang an auf dieses ganze Berufsfeld. Ich wusste, man wird schlecht Geld damit verdienen, was ja jetzt tatsächlich durch diese Gagenerhöhung, die Jesus Christus uns persönlich geschickt hat wahrscheinlich, oder Lisa Jobt und die GdBA, wahrscheinlich eher die, hat man plötzlich das Gefühl, krass, ich habe das Gefühl, ich verdiene ein normales Gehalt dafür, dass ich 4 Jahre studiert habe. Ja. Aber also so auch, ich bin ja von was anderem ausgegangen, als ich angefangen habe zu studieren. Und deswegen war mir, glaube ich, viel von dem, was vielleicht andere überrascht, wenn sie anfangen, relativ klar. Und was den Neustart jetzt hier betrifft, muss ich sagen, viele Sachen laufen für mich sehr gut. Also denkt man jetzt in so einem Podcast, muss man gut über die Leute reden, aber nein, ich finde wirklich, dass wir ein herrliches Ensemble haben, nicht nur spielerisch, sondern vor allem menschlich passiert es in diesem Beruf ja auch relativ schnell, dass man so ein paar Grenzfälle der Psychologie dabei hat, die dann glauben, weil sie Schauspiel machen, haben sie irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen und sind von Gottes Gnaden irgendwie besonders wichtig und intelligent. Und das ist hier halt gar nicht. Hier hat man wirklich wahnsinnig besonnene und engagierte Kolleginnen und Kollegen, wo ich wirklich über jeden Einzelnen und jede Einzelne nur Gutes sagen kann aktuell. Und auch was die Abläufe am Theater betrifft, klar, manche Sachen, glaube ich, sind einfach mit dem Betrieb Stadttheater irgendwie verheiratet, die einfach anstrengend sind und nervig sind. Aber dann am Ende des Tages denke ich mir, in welchem Job ist das nicht so? Also zeig mir ein Berufsfeld, wo immer nur Lobeshymnen drauf gesungen werden. Ich glaube, das ist dann eben auch unsere Aufgabe als neu nachwachsendes Personal, das durch diese Mühle Stadttheater durchgedrückt wird, dass wir versuchen, unseren Stempel da drauf zu drücken und unsere Ideale, die wir uns jetzt irgendwie erkämpft haben, sei es in der Besetzung, wie Männer, Frauen besetzt werden, sei es in Arbeitszeiten, dass man da einfach sagt, ey, mit diesen Standards sind wir rausgekommen aus der Schule und mit denen möchten wir arbeiten. Und es geht nur vorwärts und nicht mehr zurück.
Ja.
Das ist, glaube ich, so die Aufgabe, die wir dabei haben.
Es ist ja schon, also Wahnsinn, wenn man dich jetzt also so hört, du bist nach den ersten Runden oft weggeschickt worden, weil du in dem Moment fiel eine Adventskranzkerze um.
Ja, und ich habe vorher noch so schön drüber geredet. Aber man muss sagen, man muss Nachsicht haben. Es ist Thorsten Hamers erster Adventkranz. Da ist noch nicht so ganz klar, wie man das alles installieren muss.
Das
deswegen,
ist richtig.
Das ist Growing Pains.
Ja.
Der nächste wird besser.
Der nächste wird besser, aber danke, dass du es jetzt auch nochmal hier...
Ich rede hier so viel, man muss auch ein bisschen was von dir erfahren.
Absolut.
Nächstes Mal drehen wir den Spieß um, dann interviewe ich dich.
Das machen wir auf jeden Fall.
Okay.
Das würde mich freuen.
Fair.
Also was ich aber sagen wollte, ganz kurz den Faden wieder aufnehmen. Ja. Also nach den ersten Runden weggeschickt, weil du sozial awkward warst. Mhm. Jetzt startest du hier dein erstes Engagement und wirst Ensemblesprecherin. Du hast schon eine Reise hinter dir, die schon... Also man muss schon sagen, du hast dich ja... Also ich kannte dich da natürlich noch nicht, aber so von deiner Erzählung dachte ich schon, Respekt. Das ist ja schon ein wahnsinniger Schritt.
Ja, weiß ich nicht.
Also ich erinnere mich noch, ich weiß noch, als wir hier bei der Spielzeitpräsentation da waren, wir haben da eben schon mal kurz drüber gesprochen.
Ein wilder Tag.
Kann man so sagen, aber als ich dich kennengelernt habe, dachte ich so, wow, das ist cool. Also wenn der Rest des Ensembles auch so ähnlich verrückt wird, haben wir eine tolle Zeit vor uns. Ich finde einfach, weil du hast damals schon gesagt, irgendwie, ja, mit dem Sozialen, da bist du jetzt nicht so irgendwie. Aber dafür, also man merkt es nicht.
Ah, danke. Ich bin auch ehrlicherweise positiv überrascht davon, wie einfach mir das gerade von der Hand geht. Aber ich glaube, das hat auch ganz ehrlich und ohne jetzt hier nur Komplimente verteilen zu wollen, es hat schon auch, glaube ich, wirklich was damit zu tun, in was für ein Umfeld ich hier geraten bin.
Ganz kurz privat, du bist ein Katzenmensch.
Ja.
Und du hast zwei ganz süße Katzen zu Hause. Und du bist jetzt auch hierher gekommen, weil du einen Katzenbaum versucht hast aufzubauen.
Ja, ich bin ein bisschen zu spät dran tatsächlich, weil ich habe schon zwei Kratzbäume. Der eine ist so ein Deckenspanner, so ein ganz großer, wo sie hoch können, auch auf mein herrliches IKEA Kallax-Regal. Und der andere steht im Schlafzimmer, so als extra Schlafkuhle, weil sich vor allem eine der beiden Katzen immer gerne ein bisschen zurückzieht und die andere kuschelt lieber mit mir. Aber ich dachte mir so am Fenster, ich habe so eine relativ große Terrasse mit so einer Fensterfront davor, da fehlt noch was, da brauchen wir noch einen kleinen Kratzbaum. Und es ist halt kein kleiner Kratzbaum, sondern es ist ein relativ großer Kratzbaum mit so vielen Einzelteilen. Und ich dachte mir, als wir uns vorhin verabschiedet haben vom Café, eine Stunde habe ich das easy auf, kein Plan. Also es ist halt wieder, es ist nicht mal eine IKEA-Anleitung, sondern es ist einfach ein Zettel, auf dem der Kratzbaum fertig aufgebaut drauf ist. Mhm. Und dann sind alle Teile einzeln nummeriert mit so Strichen durcheinander und die Schrauben sind auch so einzeln nummeriert und rechts hast du so eine Legende, wo du quasi gucken kannst, was wohin gehört. Mhm. I was confused. Aber ich glaube, das Schlimmste habe ich hinter mir. Aber ja, deswegen war ich ein bisschen spät dran. Hey!
Ja, deswegen habe ich das gar nicht erzählt, aber es ist, was mich interessiert, weil Schauspielerei und gerade durch diesen ganzen Ortswechsel und immer wieder zieht man in eine neue Stadt, ist es auch ein einsamer Beruf. Auch wenn die Leute das vielleicht gar nicht so sehen.
Ja.
Aber ganz oft ist es ja so, der Applaus veräppt und dann gehst du nach Hause und dann ist Stille. Mhm. Und helfen dir da die Katzen? Also ist es auch ein Stück weit zu Hause in eine fremde Stadt holen?
Also tatsächlich, ich habe das Gefühl, ich bin, seitdem ich denken kann, mit Katzen groß geworden und dann bin ich nach der Schule weggezogen und ich habe es irgendwie wie so ein mir selbst auferlegtes Kreuz, das man irgendwie trägt, habe ich mir gesagt, jetzt bist du halt unterwegs und in einer WG und Schauspiel und du weißt nicht, was du machst. Da kannst du jetzt halt kein Tier halten, weil deine Lebensumstände sind so unberechenbar und so schnell wechselnd, dass das dem Tier gegenüber unverantwortlich wäre. Und dann während meinem Studium habe ich wirklich über ein Dreivierteljahr nachgedacht und recherchiert. Also so, weil ich hatte bisher nur Katzen, die Freigänger waren, die raus konnten. Und ich war halt in einer Wohnung, wo ich das nicht machen konnte, weil an die Straße eine Katze rauslassen, das ist keine gute Kombo. Und dann habe ich halt wirklich, ich habe mir alles über Katzen in Wohnungshaltung in die Birne reingeballert, was ging. Und habe dann eine Entscheidung getroffen, wo ich halt gesagt habe, hey, ich glaube, ich könnte einer Katze oder jetzt in diesem Falle zwei ein gutes Leben bieten, ein sehr gutes Leben bieten, weil ich mir halt denke, wenn du ein Tier nimmst, das ist, was die Verantwortung betrifft, ähnlich wie ein Kind, weil das kann sich nicht aussuchen, ob es bei dir ist oder nicht, sondern du entschließt dich, entweder, also in dem Fall jetzt diese zwei Katzen in mein Leben zu holen, und ich bin verantwortlich für die und die können nichts dafür, dass ich viel zu tun habe. Die können nichts dafür, wenn ich umziehen muss. Meine Aufgabe ist es jetzt, den beiden kleinen Zwetschgen das beste Leben zu geben, das irgendwie möglich ist. Und nachdem ich in mir so klar und so stark fühle, dass ich das möchte und das, man findet ja, also man macht sich, also zumindest ich bin so beschaffen, ich mache mir 100 Gedanken und denke alle Eventualitäten durch. Und ich glaube, in dem Fall ist das auch ganz gut, weil das heißt, ich bin organisiert. Wie gehe ich damit um, wenn ich mal wegfahre? Wie gehe ich auch bei einem kommenden Umzug eventuell um? In 2, 3 Jahren, wie auch immer das dann stattfindet. Aber es findet sich ein Weg. Mhm. Wenn man mit Leuten redet, findet sich ein Weg. Auch hier habe ich auch sofort gemerkt, dass einfach Leute sind, die sagen, hey, brauchst du jemanden, der mal guckt, der füttert, etc. Ja. pp. Es geht, und absolut, um auf deine Frage zurückzukommen, ich rede wahnsinnig viel.
Das ist vollkommen okay. Das ist ja ein Podcast. Das ist eigentlich sinnvoll.
Das ist das Medium, in das ich...
Du gehörst da eigentlich rein.
Dieser Laberkopf. Ja. Nee, das ist auf jeden Fall etwas, wo ich merke auch, wenn man mal von der Probe runtergeht und sich denkt, wenn ich jetzt alleine nach Hause kommen würde, dann würde ich da einfach weiter arbeiten und weiter, wenn es gut läuft... Das ist ja das Ding, wenn es gut läuft, dann denkt man eh nicht weiter drüber nach, aber wenn es schlecht läuft, dann denkt man richtig weiter drüber nach und dann arbeitet man weiter. Und so mache ich halt zu Hause die Tür auf und diese kleinen Babys kommen einfach angelaufen und sind so, ey, beschäftige mich, fütter mich, sei mit mir. Also so. Und es ist einfach nichts entwaffnender und erdender, als wenn du irgendwie gerade Mittag isst oder an deinem Laptop sitzt. Und es kommt einfach so eine Katze auf deinen Schoß gesprungen, fängt an massiv zu schnurren und rollt sich so auf deinem Schoß ein. Und du legst weg, was du machst und hast diese Katze hier und denkst dir, ja, 100-mal ja, das und alles andere ist auch okay. Mhm. Aber es sind für mich so Momente, wo ich das Gefühl habe, das ist gut investierte Zeit. Mhm. Und es tut mir wahnsinnig gut, ja, mit den beiden. Also ja, ich bin Katzenmensch.
Was für eine schöne Antwort. Naja, aber ich finde es halt wichtig, weil man hat natürlich in diesem Beruf nicht nur die Sonnenseiten. Ja. Also es gibt ja auch diese Momente, wo du alleine bist und bist in einer fremden Stadt und hast niemanden und so.
Ja, klar, ist ja bei uns allen so. Niemand von uns kommt aus Memmingen.
Richtig.
Also ja. Außer hier Klaus, der kommt ja aus der Umgebung, also, zumindest. Ja. Der hat zumindest seine Familie hier in der Umgebung zum Großteil. Aber bei allen anderen... Unsere besten Freunde, unsere Familie, auch wahrscheinlich unsere Partner, PartnerInnen, die sind irgendwo in Deutschland, in Hamburg, in Berlin, bei mir in Salzburg, in Wien. Also die sind einfach verteilt. Ja. Und es ist halt eine Umstellung und auch eine andere Sache, wenn man jemanden höchstens anrufen kann oder mal kurz schreiben oder und dann auch mit unseren Arbeitszeiten ja auch nicht immer einfach da irgendwie einen guten Kompromiss zu finden. Das ist einfach anders. Und klar, wir verstehen uns hier gut und man knüpft auch jetzt hier in den ersten Monaten, die wir hier zusammen sind, so die ersten Freundschaften, aber es ist halt was anderes als jemanden, den du seit 5, 6, 10 Jahren kennst.
Ja, klar.
Und deswegen absolut. Ich glaube, es geht auch in diesem Beruf schon oft darum, mit dieser Einsamkeit, die man dann in der Zwischenzeit hat, und ich glaube, die hat jeder von uns, umzugehen. Und mir helfen da die Katzen total. Also weil ich könnte es auch wahrscheinlich nicht nach jeder Probe irgendwie noch auf 1, 2, 3, 4, 5 Bier zu gehen und dann so irgendwie zu kompensieren, dass man vielleicht nicht die Leute um sich hat, die man gerade gerne hätte, auch wenn die Kollegen nett sind und gut sind und auch Support sein können. Das in jedem Fall. Aber es ist ein Unterschied, absolut.
Ja. Hast du einen Lieblingsort in Memmingen?
Zu Hause?
Mhm.
Ich bin sehr gerne in meiner Wohnung, schon allein wegen meiner Katzen. Ich habe mir die auch echt schön eingerichtet mit so vielen Details. Ich fange auch gerade an, so überall so kleine Bilderrahmen aufzuhängen, um auch den Flur irgendwie so belebt zu machen. Also man hat als Studentin irgendwie lang genug so gelebt, dass es aussieht, als hätte man alle Möbel in der Wohnung einfach irgendwo hingeworfen und aber nur keinen extra Aufwand.
Ja.
Das möchte ich jetzt nicht mehr machen. Ich möchte ein bisschen extra Aufwand haben. Und deswegen bin ich sehr, sehr gerne zu Hause tatsächlich. Was aber nicht heißen soll, dass ich nicht auch gerne in Memmingen unterwegs bin. Ich mag es auch, im Theater zu sein. Das ist auch ein schöner Ort, da arbeite ich gerne. Es gibt auch so ein paar Routen, wo ich gerne spazieren gehe, wo es hier echt nett ist. Mhm. Ich habe auch hier schon sehr gut gegessen tatsächlich. Und natürlich, wie ich ihn liebevoll nenne, der Canale Grande, der hier durch die Stadt fließt. Dieses Bächlein, ja, wo keiner weiß, wie das heißt. Weißt du es inzwischen?
Ich wusste es und habe es wieder vergessen gerade.
Ja, siehst du, muss ja ein einprägsamer Name gewesen sein. Nee, aber also so an diesem Bächlein herumzuschwimmen, wo auch jetzt schönerweise wieder ganz viele neue Fischer drin sind. Ja. Der nächste Fischertag ist ja nicht weit. Nach dem Fischertag ist vor dem Fischertag. So, weißt du selber. Ich weiß ganz wenig über den Fischertag, das muss ich jetzt auch mal zugeben. Außer, dass er stattfindet und dass hier in der Stadt überall so Fische rumhängen als Motto, als auf Statuen, weiß der Geier. Fische sind total cool.
Ja.
Nicht so cool wie Vögel? Also, ja. Na, wobei. Na, schon schwierig. So ein Kofferfisch ist ein feudaler Fisch. Aber hier läuft ja auch in der Stadt ein Typ rum mit seinem Falken. Hast du den schon mal gesehen, Thorsten?
Ja.
Ja. Da war ich auch mal wirklich spät abends unterwegs und dann ist man so ein bisschen in Gedanken und guckt so und dann kommt dir ein Typ entgegen mit seinem Falken auf der Schulter. Mhm. Und ich gucke ihn halt an und meine Augen, ich liebe Falken. Generell Vögel, die rund sind, die einen runden Kopf haben, top. Und Falken sind halt wunderschön, kannst du mir nicht, ein toller Vogel. Und es war halt wirklich, ich habe ihn angeglotzt und war so, oh Gott. Und er hat halt meine Reaktion gesehen und hat nur sehr zufrieden gelächelt, so, ja Mann, ich habe einen Falken, get in the game. Das fand ich sehr, sehr cool. Und es gibt ja auch diesen herrlichen Stadtkater hier.
Ja.
Den fetten.
Das stimmt.
Der ist auch toll.
Der ist toll.
Toll.
Ja. Laura, wir sind leider schon am Ende. Wir sind schon über der Zeit. Das ist das längste Gespräch. Wir müssen auf jeden Fall einen zweiten Teil machen. Und wir halten fest, dass...
ich interview dich.
Du interviewst mich.
Der Spieß muss umgedreht werden. Der wird
umgedreht. ganz zum Schluss die Frage, die ich allen stelle. Warum machst du diesen Beruf?
Wirklich, das ist die letzte Frage, wenn wir jetzt schon über der Zeit sind. Wollen wir nicht über gelben Rettich reden? Nee,
gelber Rettich. Wir waren heute Sushi essen, also wir sind öfter hier Sushi essen und Laura liebt Rettich-Sushi.
Ja, ist großartig.
Ist das Beste. Aber bevor wir jetzt wieder abschweifen, warum machst du diesen Beruf und versuch dich...
Ich halte mich kurz. Lange habe ich diesen Beruf für komplett sinnlos gehalten. Und jetzt bin ich wieder irgendwie zurückgekommen auf das, wie es angefangen hat. Ich will die Welt durch meine Kunst heilen.
Was für ein schönes Schlusswort. Danke, Laura Roberta Kuhl. Danke.
Aber hallo, Thorsten.
Ja, und wir hätten noch viel länger quatschen können. Sie wird auf jeden Fall nochmal zum zweiten Mal jetzt bei mir zu Gast sein. Und wir haben eine Verabredung getroffen, dass, wenn es dazu kommt, dass ich vorgestellt werde, ich kann mich ja schlecht selbst interviewen, dann wird das Laura machen. Also auch Laura werden Sie jetzt nochmal hören. Eine ganz tolle Schauspielerin, eine tolle Kollegin. Und damit kommen wir jetzt zu der übernächsten Premiere, die ansteht. Brigitte Bardot auf der großen Bühne. Das Musical, in dem ich selbst schon gespielt habe, und zwar bei den Burgfestspielen in Mayen. Diesmal darf ich Zuschauer sein, darauf freue ich mich sehr. Und ich freue mich jetzt, einen Kollegen zu Gast zu haben, der schon seit 6 Jahren hier am Haus ist, beim Landestheater Schwaben in Memmingen, schon unter der Intendanz von Katrin Mädler, Tobias Loth. Tobias Loth ist bei mir und ich freue mich sehr, dass er hier ist.
Vorgestellt, die MitarbeiterInnen des Landestheaters Schwaben in Memmingen.
Hallo Tobias.
Hallo Thorsten.
Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, kein Problem.
Seit wann bist du hier in Memmingen?
Ich bin 2017 tatsächlich hier nach Memmingen gekommen. Mhm. Und es ist auch mein erstes Engagement nach der Schauspielschule.
Okay, wo kommst du her?
Ich komme eigentlich aus Berlin, bin da geboren und aufgewachsen und dann habe ich diverse Dinge getan in meinem Leben und als letztes, bevor ich nach Memmingen gegangen bin, Schauspiel studiert in Ludwigsburg, in der Nähe von Stuttgart.
Okay, und was hast du vorher gemacht, wenn du sagst, diverse Dinge?
Ach so, ja du, ich habe 1000 Sachen gemacht. Also ich habe irgendwie gearbeitet, ich habe irgendwie 1000 Sachen studiert und Studien habe ich meistens irgendwie also weiß nicht, so nach dem Vorstudium oder Hauptstudium habe ich die Juristerei zum Beispiel abgebrochen.
Ah, okay.
Aber es war auch die beste Entscheidung überhaupt.
Ja.
Und ich habe halt auch immer nebenher gespielt, so, also habe immer Theater gemacht und war mir eben nie so sicher, ob das irgendwie das ist, womit ich dann mein Leben verbringen will oder was ich auch hauptberuflich machen will. Und bin aber dann auf den Trichter gekommen, dass es das durchaus ist.
Ja. Wie bist du auf den Trichter gekommen? Weißt du es noch?
Ach, naja, irgendwann war das eben wie, ja, also, ne, dass man sich, dass einem auffällt, man hat nur diese verschwindend geringe Lebenszeit auf diesem Planeten und man sollte sie doch bitte mit Dingen füllen, die einem Freude machen und ja. Spaß, weil ja irgendwie, glaube ich, auch die Arbeit, ich weiß gar nicht, ob die Zahlen stimmen, aber ja, schon mal so, dass man sowieso ja 40, wenn nicht 50% seines Lebens irgendwie im Job oder, weiß nicht, für den Job verbringt.
Ja.
Und ja, ich kenne einfach viele Leute, die halt ihren Job gar nicht so gerne mögen, die es aber machen und dann irgendwie so 9-to-5-mäßig immer hingehen und sich nur auf den Feierabend freuen und das wollte ich irgendwie nie so wirklich machen. Aber bewundern tue ich natürlich die Leute, die dann, wo die Berufung und der Job genau zusammengingen.
Also, ja. Und dann bist du von Berlin, von Ludwigsburg nach Memmingen gekommen.
Genau.
Aber als du damals hier hingekommen bist, war kein großer Wechsel, oder? Du bist in ein bestehendes Ensemble.
Genau. Also die Katrin Mädler, die ist ja 2016 hier nach Memmingen gekommen.
Okay.
Und ich bin sozusagen 2017 dazugekommen.
Und jetzt ist es ja so, dass du jetzt erlebst, wie alle neu dazukommen.
Ja.
Wie ist das so für dich? Merkst du da einen Unterschied? Also so atmosphärisch irgendwie, so energiemäßig?
Ja, also was ich sozusagen toll finde, ist, dass ich 2016 ja diesen Anfang nicht miterlebt habe und finde ich es jetzt ganz schön, das irgendwie miterleben zu dürfen und es ist, natürlich ist es anders, also aber genau das hat mich auch daran gereizt, ne? Also noch zu bleiben und zu gucken, diese, also wie sich so ein ganzes Haus austauscht, ne? Und wie sich irgendwie die Leute und die Konstellationen verändern und irgendwie die künstlerischen Inhalte vielleicht auch, die man verhandelt und wie man irgendwie Kunst macht. Und dann ist es natürlich, also das Ensemble ist ja um einiges jünger, also außer von uns beiden, ja. Nach dem Klaus oder so. Aber genau, und das ist natürlich auch irgendwie ganz cool. Hab auch, also es hat eine tolle Energie im Moment.
Ja, ja, finde ich auch. Kannst du dich, weißt du noch dein erstes Stück hier in Memmingen? Was hast du als allererstes hier gespielt?
Ja, ich weiß gar nicht mehr genau. Also ich hatte Kätchen von Heilbronn vorgeprobt 2017, aber ich glaube, das war gar nicht das Erste, was rauskam. Das Erste, was rauskam, war dann Eine Sommernacht. Und zwar hatten wir das in der Breckels Brasserie inszeniert und gespielt, die jetzt die Schwarze Katz ist.
Ah, okay. Das heißt, ihr habt jetzt noch eine andere Spielstätte quasi?
Nee, also das war nur für dieses Stück tatsächlich. Und es war auch irgendwie das Konzept, weil, ich weiß nicht, ob du es kennst, es geht ja darum, um zwei Menschen, die sich in Edinburgh kennenlernen während der Midsommernacht und dann immer wieder rein und raus aus ihrer eigenen Liebesgeschichte irgendwie switchen und erzählen. Und das war eigentlich ganz cool. Also es war auch cool, das in der Kneipe zu machen, weil die sich eben auch in der Kneipe kennenlernen. Und dann konnte man halt immer, also ja, sich irgendwo hinsetzen oder irgendwie immer erzählen, nee, so war es aber gar nicht, nee, so war es nicht und so und rein und raus und das war eigentlich ganz cool. Und deswegen ist es auch immer schön, in der Schwarzen Katz zu sein, weil das quasi mich mit diesem Ort sozusagen irgendwie tolle Erinnerungen
verbinden. Ja, und es war dann dein professionelles Bühnendebüt quasi?
Das muss es ja dann eigentlich gewesen sein, ja.
Gut, jetzt 6 Jahre später hast du diese Saison schon gespielt im Kasimir und Caroline und in Transitwärter. Ja. Transitwärter hast du mit Magdalena Schönefeld wieder gearbeitet, mit der du schon vorher mal gearbeitet hast.
Genau, wir haben Lampedusa zusammen vorher gemacht. Ja, also mit Magdalena arbeite ich super gerne, weil die eben auch ein sehr, sehr gechillter Mensch ist und ich immer bei ihr ja relativ schnell bei jeder Produktion eigentlich das Gefühl habe, dass man einfach eine Sprache spricht und innerhalb eines Projektes sich ja einfach irgendwie austauscht und dann eben eine gemeinsame Geschichte erzählt.
War dir klar, dass du beim Werther Klavier spielst und singst? Oder hat sich das innerhalb der Proben ergeben?
Nee, also noch nicht so ganz klar. Ich glaube, die Magdalena wollte ursprünglich, also sie wollte irgendwas mit Musik drin haben. und hatte dann erstmal gefragt, ob irgendjemand von uns halt irgendwie Schlagzeug spielt oder Percussion oder so. Und dem war nicht so. Und dann habe ich halt gesagt, ja, ich spiele ein bisschen Klavier. Und ja, dann war eben von Anfang an auch ein Klavier auf der Bühne und dann... Ja, war das dann relativ schnell klar, dass ich da wahrscheinlich...
Ich finde das unheimlich toll, weil es so eine tolle Atmosphäre gibt. Also auch wie du es machst und so. Also richtig schön, richtig toll. Jetzt bist du hier, weil wir über die Produktion sprechen, die am 9. Dezember Premiere hat. Und zwar die Inszenierung unseres Intendanten Alexander May.
Richtig.
Das Musical Brigitte Bardot. Mhm. Worum geht's?
Ah ja. Naja, das Lustige ist ja, dass du genau in dem gleichen Musical auch schon mitgespielt hast. Das heißt, du kannst mich natürlich berichtigen, wenn ich jetzt...
Das könnte ich, aber es geht ja jetzt um...
Okay. Ja, also in Brigitte Bardot geht es um... ich weiß gar nicht, ich will auch gar nicht zu viel verraten. Also es geht auf jeden Fall um Herbert Trewes, der verkündet, dass er eine Frau sein möchte. Und er lebt in einer kleinen Stadt namens Moselheim, ist ein mittelständischer Unternehmer, hat ein großes Weingeschäft und es geht viel darum, wie der Ort einfach auf diese Entscheidung von ihm reagiert. Ne? Und ich spiele den Sebastian Trewes, seinen Sohn, der sich dazu entschieden hat, in der Stadt zu bleiben und nicht wegzugehen, wie viele andere seines Lebens wahrscheinlich in die große weite Welt, sondern da zu bleiben und den Betrieb seines Vaters zu übernehmen. Und der wahrscheinlich auch viel zu kämpfen hat mit dessen Entscheidung.
Mhm. Ja. Wie würdest du das Stück beschreiben? Also Musical, also es wird viel gesungen, viel getanzt.
Ja, also es ist tatsächlich mein erstes Musical.
Mhm.
Und deswegen bin ich schon mal allein schon gespannt drauf irgendwie. Ich hoffe, dass ich die Tanzschritte mit den ganzen Gesangseinlagen auch in den richtigen Tönen dann zusammenkriegen werde.
Ja, schön, schön. Ja, ja, ich freue mich auf jeden Fall, es zu sehen, weil ich, das ist ja schon ein sehr buntes, teilweise auch schräges, sehr lustiges Musical, das aber durchaus ja auch ernste Töne anschlägt.
Ja.
Und Sebastian ja auch eine Figur ist, die ich mega spannend, also ich meine mit der spannendsten Figuren, finde ich.
Na, ich glaube, ich mag es ja immer, wenn eine Figur eine Wandlung durchmachen darf. Ne?
Nochmal zurück zu Memming. Hast du Lieblingsorte in Memming, außer die Katz?
Ja, also viele, sehr, sehr viele. Obwohl ich glaube, es gehört noch zu Memming. Ich weiß nicht. Also im Sommer bin ich immer sehr, sehr gerne am Buxheimer Weiher. Das finde ich sehr, sehr schön. Da gehe ich gerne schwimmen und da auch irgendwie viel am Joggen gewesen und am Fahrradfahren. Auch hier am Iller-Abbruchweg habe ich das sehr, sehr gerne gemacht. Da Richtung Kronburg, wenn man halt da irgendwie durch den ganzen Wald und so, das ist auch mega schön. Ich mag es auch an der Iller lang zu laufen, aber ich mag halt auch, also immer wenn mich zum Beispiel jemand besucht, dann versuche ich auch immer den Memminger Stadtbach entlang zu gehen und irgendwie das so ein bisschen.
Hat der einen Namen eigentlich?
Ich glaube, es ist die Memminger Ach. Aber ich weiß es nicht genau.
Die Memminger Ach.
Ich weiß es leider gar nicht genau. Es könnte auch nur der Stadtbach sein. Und es könnte sein, dass ich mich hier in Kopf und Kragen rede, weil ich irgendwie seit 6 Jahren hier wohne und nicht wirklich weiß, wie der heißt.
Okay, aber Memminger Ach. Also falls Laura das hier hört, haben wir vielleicht jetzt die Lösung.
Ach so, und sie wusste es nicht, oder wie?
Sie wusste es nicht. Also sie ist in dieser Folge zu Gast. Sie ist mit dir zu Gast in der Folge. Dann wird sie es auf jeden Fall hören.
Naja, also sollten wir es falsch haben, dann wird es bestimmt die eine oder andere Zuschrift geben.
Auf jeden Fall.
Den einen oder anderen Memminger, der uns darauf ansprechen wird.
Absolut, ja. Wenn man dich fragt, was macht für dich gutes Theater aus? Oder was ist Theater, was dich begeistern würde?
Naja, also es kommt ganz auch auf das Stück an, sozusagen. Ne? Also ich finde ja, dass Kunst auch irgendwie einen Auftrag hat. Also im besten Falle ist es ein Abend, der irgendwie die Leute zu entertainen weiß und der auch Unvorhergesehenes schafft und Überraschungen schafft und auch humoristische Seiten hat, aber immer auch irgendwie eine Art von Message und irgendwie eine Art von, Bearbeitung eines gesellschaftsrelevanten Problems oder mehrere. Und dann eben noch, also im besten Fall Charaktere, die man irgendwie, also denen man folgen kann und die man irgendwie glaubhaft findet und die dann eben eine ganz gute Wandlung vielleicht auch durchmachen.
Okay, ich glaube, das, was du beschrieben hast, macht Sebastian auf jeden Fall. In Brigitte
Bardot. Ach so, ja. Ich hoffe.
Also, lohnt es sich da auf jeden Fall, Karten zu kaufen?
Jetzt jeden Fall lohnt sich das.
Jetzt kommen wir schon zur letzten Frage.
Okay.
Und die stelle ich jedem. Warum machst du diesen Beruf?
Tja, ich glaube, weil ich sonst nichts bis jetzt in meinem Leben gefunden habe, was mir so viel Spaß macht. Oder, also, ich wüsste nicht, was ich sonst machen soll.
Sehr schön. Dankeschön. Schönes Schlusswort. Vielen Dank.
Danke auch.
Ja, vielen Dank, Tobias, für deine Zeit, für dieses Gespräch. Wer Tobias Loth sehen möchte, hat dazu auch reichlich Gelegenheit. Aktuell ist er dabei bei Kasimir und Caroline im Transitwärter und ab dem 9. Dezember 2022 dann in Brigitte Bardot, das Musical von Tom von Hasselt und Sergei Gössner. Wir freuen uns sehr auf diese Premiere. Und damit sind wir schon am Ende der 6. Folge. Schön, dass Sie auch dieses Mal wieder zugehört haben. Danke noch einmal für Ihr wunderbares Feedback. Das freut mich sehr. Ich mache das wirklich gerne und ich freue mich immer, wenn es Feedback gibt. In der nächsten Folge, kann ich Ihnen jetzt schon versprechen, haben wir unseren Requisiteur zu Gast. Wie er zum Theater kam und wie dieser Beruf so funktioniert, was seine Aufgaben sind, das wird er uns erzählen. Auf das Gespräch freue ich mich sehr. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Kommen Sie ins Theater, schauen Sie sich unsere Stücke an. Ich würde mich wahnsinnig freuen, Sie begrüßen zu dürfen am Landestheater Schwaben in Memmingen. Gerne auch nach der Vorstellung, wenn Sie uns sehen, sprechen Sie uns gerne an. Bleiben Sie uns gewogen. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Bye.